Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten Datengarten diesen Jahres. Jetzt schon zum dritten Mal machen wir im Dezember die Lightning Talks statt einem großen Talk. Und es haben sich wieder einige gefunden zu verschiedensten Themen, die wir jetzt so nach und nach uns anhören werden. Lightning Talks, für alle, die es nicht kennen, sind 10 Minuten. Kurzer Vortrag. Fragen gibt es nicht bei dem Format. Ihr habt aber die Chance, natürlich euch mit den Speakern am Schluss auszutauschen. Das heißt, ganz am Schluss hole ich nochmal alle nach vorne. Dann sagt auch jeder nochmal ganz kurz sein Thema und 2 Wörter. Und danach können wir hier gemütlich beim netten Getränk noch uns dann über die Themen unterhalten. Und den Anfang macht Peter. Und zwar, beziehungsweise Peter. Sonst weiß ich es ja immer, ne? Und erzählt uns etwas zum Gentoo Catalyst instead of Dollar Distro und Ansible. Ich bin sehr gespannt.
Genau, hallo.
Los geht's.
Alright. Weil wir ein bisschen Zeitdruck haben, lege ich gleich los. Ich heiße Peter, hi, willkommen. Stimmt. Ich wollte den Vortrag auf Englisch machen. Wollt ihr auf Englisch oder Deutsch? Was ist? Deutsch. Ja gut, dann auf Deutsch. Okay, also es geht um Gentoo Catalyst. Das ist eine Software von dem Gentoo-Projekt, aus dem Gentoo-Projekt. Da geht es darum, System-Images zu erstellen, zu bauen, die schon fertig konfiguriert sind und mit allen Paketen drin, die man so haben möchte und auch mit lokalen Konfigurationsdateien, die man vielleicht so haben möchte. Hier ist ein Beispiel von so einem Quellcode für Catalyst. Das ist eine Spec-Datei. In diesem Fall Stage4.spec heißt das. Und zwar ist das die Datei, die benutzt wird, um den GSM-Server für den Kongress vorzubereiten. Weil da mache ich mit. So, und hier stehen ein paar Daten drin, so. Es ist eine AMD64-Architektur. Die Version kann man frei wählen. Habe ich Osmos Serve und 2018-11, weil habe ich im November mit angefangen. Target ist Stage 4, dazu komme ich gleich. Profile, da gibt es bei Gentoo Linux gibt es so unterschiedliche Profilen. Ich habe einfach Standardprofil 17.0, da steht für 2017. Seitdem hat der Profil sich nicht geändert, wirklich. Release Type ist Default, kann man auch beliebig wählen. Snapshot ist die Paketdatenbank, die benutzt werden soll. Hier habe ich da trägt man normalerweise ein Tarball ein und das ist dann ein Snapshot von der Paketdatenbank von Gentoo, aber ich möchte das nicht. Ich möchte die alle aktuellsten Paketbeschreibungen haben, deswegen habe ich da einfach diesen Pfad da eingetragen. Source, damit geht es los. Damit fängt Catalyst an. Das ist ein Stage 3. So, also es gibt einen Stage 3, den gibt es schon und wir wollen ein Stage 4, wie hier oben Target beschrieben ist, bauen. So, mit Catalyst. Und dann gibt es 2 Portage-Datumen. Da kann man, Portage ist der Package Manager. Der Package Manager für Gentoo oder im Gentoo Linux. Und da kann man Konfigurationsdateien eintragen und ich habe auch ein Overlay eingetragen. Da sind lokale Pakete drin, also Paketbeschreibungen, die ich benutzen möchte, statt denen, die von Gentoo kommen oder vielleicht zusätzlich dazu. C-Flags, wenn man möchte, kann man da ganz viel Optimization eintragen, möchte ich aber nicht. Darum geht es mir bei Gentoo gar nicht, sondern um die Flexibilität. Und zwar durch diesen Use-Flags, die dann gleich danach stehen, da kann ich für alle Pakete global und auch lokal teilweise Einstellungen machen bzw. Entscheidungen treffen, die zur Compile-Zeit Auswirkungen haben. Also das heißt, ich kann sagen, dass ich möchte, dass alle Pakete mit Unterstützung für zum Beispiel hier Crypt, also irgendeine Art von Verschlüsselung gebaut werden sollen und vorne da minus Sternchen heißt alles außer dem, was ich hier beschreibe, soll ausgeschaltet sein. Das heißt, ich möchte ein ziemlich minimales System. Es gibt von diesen Use-Flags 300-400 oder so, die global sind. Und dann gibt es einige, die auch nur für einzelne Pakete lokal sind. Ich habe für dieses System, für den Server, wenige Anforderungen, weil das ist ein ganz kleines Image, das nur dafür benutzt wird, um den Server zu booten und dann eine verschlüsselte Partition zu mounten. Das heißt, hier brauche ich gar nicht viel drin. Bisschen OpenSSL und Readline ist nett und so. SQLite hätte ich tatsächlich rausnehmen können. Ja, USB hätte ich wahrscheinlich auch rausnehmen können. Aber es kommt vor, dass wir da über ein USB-Modem tatsächlich auch Netzwerkverbindungen nach draußen bauen müssen. Deswegen habe ich USB da, glaube ich, mit. Dann die Liste mit Paketen. Sind nicht viele. Eben dieses System muss nicht viel machen. So ein VPN-Client und ein bisschen Screen und T-Max und so ist gut. Und ein paar einfache Tools. Curl, Wget ist gut. SNGrip ist ein Top-SIP-Debugger. So, das ist die Paketliste, die ich möchte, dass Catalyst schon mit installiert und baut. FS-Skript ist einfach ein Shell-Skript, was nachdem alle Pakete da installiert wurden, in das Image ausgeführt wird. Und da schauen wir auch gleich rein. Root-Overlay, da liegen Dateien, die auch einfach einmal rüberkopiert werden und am Ende Unmerge-Pakete, die ich nicht mehr haben möchte, die in diesem Image vielleicht drin sind oder die ich weiß drin sind. So, ich habe 10 Minuten und jetzt lasse ich das mal laufen hier im Hintergrund. Und das dauert so ungefähr ziemlich 10 Minuten. Dann würde ich vielleicht ein bisschen überziehen. Aber schauen wir mal. Vielleicht geht das auch so. Schwer mit einer Hand in der Tat. So, ich lasse das nicht auf meinem Laptop laufen, sondern ich habe einen Build-Server. Da geht es viel schneller. Das würde ich auch empfehlen. Auf dem Laptop compilen, das macht nicht so viel Spaß. So, das war die Stage-Datei, die wir uns angeschaut hatten gerade. Und genau, wir sehen hier, jetzt wird erstmal die Version von Systemd, die in dieser Stage 3 schon drin war. Die Stage 3-Datei habe ich einfach so von Gentoo runtergeladen. Die werden von Gentoo auch mittels Catalyst gebaut. Und die beinhalten dann einige Pakete, die ich teilweise nicht haben möchte in meinem endgültigen Image und Systemd. Die Systemd-Version, die drin ist, möchte ich nicht haben, weil die ist mit viel zu vielen Features gebaut. Dafür habe ich eine eigene Paketbeschreibung gemacht. Zwar für eine ältere Version von Systemd, aber es ist trotzdem okay, wo einige Sachen einfach rauskompiliert werden. So, ich möchte nicht, das können wir uns ja anschauen, ich möchte hier nicht, dass Systemd so doll viel macht, sondern soll nur eben nur Services verwalten. Portage, SysApps, Systemd, ups. Das ist minimal. Genau. Hier, if use minimal. Das ist übrigens, jetzt schauen wir in eine Paketbeschreibung rein. Gentoo benutzt da so eine Art Bash, nicht Bash-Skripte, sondern eher Bash, ja, vielleicht doch Bash-Skripte, aber es gibt einige Funktionen, die schon vordefiniert sind, die man dann ausfüllen kann. Hier zum Beispiel Multilib Source Configure, genau, muss man ausfüllen. Und für den Fall, dass der Use Flag Minimal gesetzt ist, was in dem Build-Prozess hier bei mir der Fall ist, dann wird einiges hier einfach disabled, was Systemd normalerweise versucht zu machen, aber interessiert mich überhaupt nicht. So hier, ja, lauter Zeug, resolve.de und network.de soll einfach nicht von Systemd gemacht werden, das machen wir anders, passt schon. Und das ist eben ein, finde ich, ein Merkmal von dem Gentoo-Ökosystem, dass die Pakete ziemlich genau eingestellt werden oder konfiguriert werden können, selbst Sachen, die nur zur Compile-Zeit möglich sind, zu ändern. In diesem Fall, ich will Systemd, aber ich will nicht, dass Systemd mein ganzes Netzwerk managt. Und das ist halt dieser Network-D hier. Das heißt, ich kann dann Systemd bauen ohne Network-D und das Leben ist viel besser. So, und da mache ich, genau, da können wir ja, apropos Netzwerk, können wir hier in Root Overlay reinschauen. Da habe ich gesagt, das sind Dateien, die einfach so nach dem Image bauen reinkopiert werden. Hier liegen jetzt, ja, viel, es ist nicht, aber ein paar Dateien. Systemd, System. Und hier habe ich eben mein eigenes Zeug zum Netzwerk konfigurieren einfach reingemacht. Wenn das ETH1-Device da auftaucht in einem System, dann soll ETH1-Service gestartet werden und da sind die IP-Adressen drin. Das ist so die Netzwerk-Config, die auf einem Server notwendig ist und mehr ist es nicht. Das soll Systemd sich raushalten. Was noch? Ja, SSH-Keygen angepasst, damit der Server dieses kleine Betriebssystem oder das kleine Image, was da gestartet wird, read-only laufen kann, muss beim ersten Boot die Partition neu gemountet werden und so, damit Keys, SSH-Keys generiert werden können. Weil das will ich nicht zur Build-Zeit machen. Ich will nicht die SSH-Keys auf dem Build-Server haben, ich will die auf dem Zielsystem generieren, beim ersten Boot eben. Ja, so. Was gibt es noch? Hier in dem Root-Ordner .ssh, da habe ich einen SSH-Key auch gleich mit drin, das in das Image reinkommt, so dass ich mich einloggen kann, ohne dass da irgendein Passwort existiert, weil Passwörter sind nicht so sicher. Die will ich nicht benutzen, wenn ich nicht unbedingt muss. Genau, und dann hatten wir auch FS-Skript, schauen wir uns auch an. Hier wird die SSHD-Config, also die SSH-Server-Config, ein bisschen angepasst. Passwort-Login wird ausgeschaltet und SFTP wird umgestellt auf nur intern in dem Prozess-Editor-Config und Zeitzone. Und wenn diese Befehle nicht da sind, halt Power of Reboot, dann sollen da ein paar Symlinks erstellt werden. Und das hier so ein paar Devices, die da sein müssen, falls die aus dem Stage 3 nicht vorhanden sind, werden dann erstellt. Und das war's so in dem FS-Skript. Genau. Ja, das läuft im Hintergrund noch weiter. Das sind so ein Stage 4 macht zwei Vorgänge. Zum einen werden die Systempakete, die in dem Stage 3 schon mit dabei waren, werden die alle geupdatet. Und das waren 34 Stück. So Busybox und Tar und Zeug. Und danach werden eben die Pakete gebaut bzw. installiert, die ich in meiner Liste in der Stage 4-Datei angegeben habe. Und ups, das war falsch. Da wollen wir hin. Und in diesem Fall, hier steht Emerging Binary. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das schon mal laufen lassen, das hier. So, dass Binärpakete erstellt wurden. Und Gentoo assoziiert man vielleicht nicht immer mit oder nicht zuerst mit Binärpakete, aber das funktioniert da auch wunderbar. Und Catalyst erstellt eben das erste Mal, wenn man so ein Stage 4 baut, Binärpakete für alle Pakete mit der jeweiligen Konfiguration, die angegeben wurde, die auch als Binärpakete auf dem Zielsystem installiert werden können. Das heißt, ich baue jetzt zwar ein Image und am Ende kommt da ein Tarball raus, kann ich als Container starten, kann ich auf ein Root-Filesystem entpacken und gleich booten. Aber ich könnte auch diese Binärpakete nehmen und die auf einen Webserver zur Verfügung stellen und dann kann ich automatisiert die Binärpakete auf ganz vielen Systemen installieren. Das heißt, ich muss das auf dem Bildserver nur einmal bauen und kann das dann, wie ich möchte, hochskalieren auf viele Server oder viele Systeme. So. Alright, gibt es dazu schon Fragen? Nö, keine Fragen. Okay. Ja, wir warten, da werden noch ein paar Pakete installiert. Dann glaube ich, ist meine Zeit auch schon um. Am Ende, diese Stage 4 Datei, die gebaut wird, falsch, 350 Megabyte komprimiert. Und ja, das, was ich besonders toll dran finde, ist, dass eben ein komplett fertiges Image mit der gesamten Konfiguration, die ich haben möchte, aus diesem Tool rausfällt, so dass ich wirklich den Tarball nehmen kann, entpacken kann und booten kann. Und das mache ich für meinen Laptop genauso. Ja, komm. Letztes Paket. So, da sind jetzt ein paar Informationen von dem Tool oder von Paketen, die installiert wurden. Genau, ganz am Ende haben wir gesehen, zwei Pakete sollen entfernt werden, weil Nano mag keiner. Jetzt wird ein Tarball erstellt und ja, dann ist auch Schluss. Vielen Dank.
Matthias. Ja, und was
ich
erzählt? Erzähl
euch ein bisschen was über,
ja, über Alice.
Genau.
So.
Hast du noch gemutet?
Bin ich noch gemutet? Ja, ich habe nicht fest genug gedrückt. Ah, so, genau. Jetzt bin ich auch für die Leute im Stream und im Video zu hören. Genau, als nächstes kommt jetzt Matthias.
Ja.
So, der uns was erzählt. Bist du auf Deutsch oder auf Englisch jetzt unterwegs?
Ich glaube, ich mache das heute mal auf Deutsch.
Du machst das auch auf Deutsch. Ja. Der Titel ist trotzdem Englisch.
Die Slides sind auch auf Englisch. Das ist eine Gewohnheitssache. Aber ich hoffe, das stört dich nicht weiter.
So, dann auch für dich einen kleinen Willkommensapplaus und los geht's.
Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bin Matthias. Ich war lange Zeit an einem großen Internet-Exchange tätig und bin jetzt als selbstständiger Softwareentwickler auch so im Internet-Exchange-Umfeld unterwegs. Und heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen über ein bisschen BGP-Grundlagen. Nicht so viel, keine Details. Und was ist ein Root-Server und was ist eigentlich ein Looking-Glass? So, schauen wir uns doch einfach mal an, was ist eigentlich hier so ein Netz? Ich lasse erstmal noch so ein bisschen Traffic hier durch. Gut. Gucken wir uns noch mal so ein Netz an, wie wir es hier typischerweise so im Internet-Exchange-Umfeld halt vorfinden. Wir haben hier ein oder mehrere Switche. An den Switchen sind verschiedene Router. Diese Router werden in der Regel betrieben von, naja, irgendwelchen Firmen, sowas wie Netflix, Amazon und so weiter. Und, naja, damit sozusagen ein Rechner hier sozusagen weiß, naja, ich möchte ein Datenpaket hier in diesen Adressbereich von diesem Netz hier drüben zum Beispiel bringen, dann müssen diese Router unter anderem erstmal wissen, naja, welche Netze erreiche ich denn wohinter? So, und um dieses Problem zu lösen, wurde das sogenannte Border Gateway Protokoll, naja, entwickelt. Und das funktioniert in etwa so, ein Router macht mit einem anderen Router eine BGP-Session auf und sagt dann jetzt zum Beispiel, hinter mir kannst du das Netz 9990 zum Beispiel erreichen. Also ihr seht, das sind auch alles Netzadressen, also immer ganze Netze. Jetzt ist halt natürlich das so, wenn man sich diese Architektur so anguckt, jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass da sehr viele von diesen Routern in so einem Netzwerk eben vorkommen, ist es halt irgendwann ziemlich aufwendig, wenn man jeder mit jedem eine BGP-Session aufbaut und natürlich auch so für den ersten Einstieg auch relativ aufwendig. Und wenn man sowieso auch schon so eine Art Sternstruktur in diese ganze Infrastruktur eingezogen hat, wie man es zum Beispiel in so einem Exchange hat, kann man natürlich auch schon als zweiten Service dann einen sogenannten Route-Server dazwischen stellen oder daneben stellen. Das ist dann ja, im Prinzip ein dedizierter kleiner Server oder auch mehrere. Also so ein Exchange hat typischerweise da eine ganze Latte von. Auch pro Standort eben. Und ja, jetzt müssen diese ganzen Router eben nicht mehr irgendwie untereinander eine BGP-Session aufmachen, sondern die machen das hier mit so einem Root-Server. So, und dieser Root-Server, der hat dann noch verschiedene irgendwie Fähigkeiten, wie zum Beispiel Routen zu filtern, damit nicht irgendwie jemand einfach hinter hier jetzt sagen kann, übrigens, hier hinter mir gibt's jetzt Google oder hinter mir jetzt gibt's das ganze Internet, einmal die Pakete zu mir. Da gibt es dann zum Beispiel auch Filterregeln, die das verhindern, die dann auf diesem Root-Server zum Beispiel ausgeführt werden. So, wie kommt da jetzt das ganze Alice ins Spiel? So, was ist Alice? Alice ist erstmal das hier. Das ist hier einfach nur dazu, meine Coloring-Skills zu demonstrieren. Naja, Alice ist ein kleines Debugging-Tool, was man dazu verwenden kann, um den Zustand von diesen ganzen Sessions und diesen ganzen Routen und na, Netzwerken, die auf so einem, die hinter diesen Routern annonciert werden, dass man sich die im Prinzip mal anschauen kann und halt nachprüfen kann, was passiert oder was los ist, wenn mal irgendwie etwas nicht funktioniert. Also angenommen, wir sind hier irgendwie so ein Router und announcen hier hinter uns gibt's hier irgendwie das Internet. Und wundern uns, dass halt dann da trotzdem kein Traffic rübergeht. Dann kann man halt zum Beispiel in so einem Looking Glass nachschauen, was ist denn da eigentlich los? Wie sieht sowas aus? Jetzt ganz praktisch. Jetzt sehen wir mal das ganze Ding in der Variante bei einem großen deutschen Internet Exchange. Das ist das, wenn man das quasi aufmacht. Man sieht es nicht so gut. Das ist jetzt hier Standort Frankfurt. Und da sieht man, ja, man hat hier zum Beispiel einen Route Server 1 für IPv4, IPv6 jeweils und noch so ein bisschen Redundanz. Und naja, was man dann sieht, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf den ersten Route Server drauf geht, da sieht man dann die ganzen damit verbundenen BGP-Sessions, die established sind. Da sieht man die ganzen Peers. Hier das hier. Diese Neighbors, das sind die ganzen Router, die ihr davon gesehen habt. Und hier seht ihr auch, wer das ganze Ding betreibt. So, jetzt klickt man da zum Beispiel als Network Engineer drauf auf seinen Peer, wundert sich, warum nichts funktioniert. Und dann sieht man halt, ja, okay, ja, da wurden folgende Routen akzeptiert. Aber zum Beispiel hier oben, diese Routen wurden gefiltert. Zum Beispiel, weil, naja, okay, irgendwie war in der Datenbank nicht drin, dass wir diese Route annoncieren dürfen. Oder eben diese Route war zu specific. Also minimal wird halt immer so ein ganzes Netz, so ein 24er minimal halt geroutet, wenn es halt zu spezifisch ist. Pech. Da muss da eben noch ein Router dazwischen, der ein bisschen unspezifischer ist. So. Bisschen zur Historie. Ich habe dieses Projekt zusammen mit Barry O'Donovan vom INEX auf dem RIPE 73 Hackathon in Madrid angefangen. Da waren auch anwesend noch Michael Wiedekranz und ein Kollege von NetNode und wir saßen da zusammen und haben eben uns dahingesetzt und gesagt, ja, okay, da dieser Root-Server, das ist ein relativ populäres Produkt. Also, was heißt ihr Produkt? Das ist halt eine Open-Source-Software. Und der hat keine API, nicht so richtig. Und um so ein Looking-Glass zu bauen und um das alles schön darzustellen, wäre es echt praktisch gewesen, wenn das Ding so eine API hätte. Was wir also gemacht haben, Barry ist hingegangen und hat eine erste API eben geprototyped in PHP. Und ich habe gleichzeitig angefangen, so ein kleines Python-Looking-Glass mit so einem React-Frontend dran zu stricken. Und das ist im Prinzip das, was wir gemacht haben auf diesem Hackathon. War gut, lief hervorragend. Wir haben dafür Strobe-Waffels gekriegt. Wieder zu Hause. Ich habe das Ganze dann halt unseren Network-Engineers beim ECIX gezeigt. Und die waren, ja, sieht echt hübsch aus. Coole Sache. Ah ja, und wir hatten ja auch da schon auch auf diesem Hackathon angefangen, das ganze Ding auch von PHP zu Go auch zu portieren. Ich persönlich bevorzuge Go und irgendwie Go war auch so ein Argument, weil ich meine, so PHP auf einem Route-Server, das hätte ich da auch nicht wirklich da verkaufen können. Also das bei aller Liebe. Naja, jedenfalls, wir haben das ganze Ding dann in Go weitergeschrieben. Da möchte ich auch an dieser Stelle meinem Kollegen Veit Heller nochmal ganz deutlich danken. Der hat das ganz hervorragend auch gemacht. Und daraufhin hatte dann eben dieser Bird Route Server eine entsprechende API-Implementation, eine relativ stabile. Und dieses Looking Glass habe ich dann auch, das Backend, was ich da auf diesem Hackathon eben geprototyped hatte, eben von Python nach Go auch portiert. Wie sieht so ein bisschen sowas aus? Also ich habe dabei halt bei Alice ganz generell darauf geachtet, dass die Software modular aufgebaut ist. Also Ziel von Alice ist auf jeden Fall auch nicht nur halt den Bird BGP Daemon zu supporten, sondern eben auch zum Beispiel den Go BGP D oder eben, was jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen Traction bekommen hat, der Open BGP D. Das kann man ganz einfach machen, man muss nur ein bisschen programmieren. Hat aber bisher halt die wirklich beste Implementation, mit der es wirklich sauber zusammenspielt und die halt wirklich sauber funktioniert, ist halt eben Bird mit dem Birdwatcher zusammen. Und ja, das ist so die Standardkonfiguration, wie sie halt auch gerade eben bei relativ vielen Exchanges und ja anderen Teilnehmern am Internet eben auch verwendet wird. Dann war es mir wichtig, dass das Ding quasi API first ist. Also es ist halt wirklich dieser ganze Glue-Code, den ich vorher in Python geschrieben habe, und der macht eigentlich auch nichts anderes als eine schöne API auf, mit dem man dann halt sehen kann, okay, es gibt hier folgende Route-Server, die ich mit diesem Looking Glass halt sehe. Es gibt, man kann super queryen, man kann skripten und so weiter. Und ja, wir hatten zum Beispiel auch dann das Ganze in Slack integriert, sodass man da auch einfach mit einem Befehl sagen konnte, ja, gib mir mal bitte die Informationen über den und den Peer zum Beispiel. Ja, wie sieht das aus? Also es gibt hier zum Beispiel da diesen Bird. Da dieser Birdwatcher kommuniziert mit Bird über, that's simple Command Parsing, weil, Bird selber hat nicht wirklich eine API, es hat einen Control Socket. Wenn man sich das anguckt, was auf dem Control Socket rausfällt, das ist übrigens das Command Line Interface. Gut, viel gewonnen. Also sind wir dann hingegangen und haben gesagt, ja, okay, wir nehmen einfach das Command Line Interface und parsen das dann, was da rausfällt, packen das in die API rein und das wird dann über JSON HTTP Transport derzeit noch in das Looking Glass eben geschoben. Genau. Beim API-Design war mir persönlich auch noch wichtig, irgendwie das Ganze möglichst halt ein minimales Set halt zu gestalten, von wirklich wichtigen Informationen, also welche Peers hat man da zum Beispiel, welche Peers-Informationen sind da relevant und zusätzlich halt noch ganz viel Informationen zum Scripting eben zu geben. Ja, ansonsten zeige ich jetzt einfach noch ein paar Features, die ich ganz schön finde. Wir haben da zum Beispiel schon von ganz früh an Support für human-readable BGP-Communities, zuerst Large-Communities, aber mittlerweile auch generell einfach BGP-Communities eingebaut. Und zwar, wenn man so ein Prefix announced, kann man da quasi so Labels noch dran packen. Und diese Labels, das sind diese Communities, das sind hier so Zahlentupel. In diesem Fall halt hier so Zweier, bei Large-Communities wären das so ein Dreier. Päckchen und das sagt im Prinzip, ja, okay, hier, wenn das da dran steht, ist das zum Beispiel mit dem Origin Edge 1 in Frankfurt getaggt. Das hat dann den Vorteil, wenn man das alles ganz hübsch macht, dass man das dann sehr user-friendly dann auch dann in halt im Frontend darstellen kann. Und das hilft dann natürlich auch. Ich meine, die meisten Communities kennt man halt so als Network Engineer, aber es ist halt dann schon angenehmer, als wenn man halt eben nur hier so eine Zahlenkolonne da eben sieht. Das hilft eben beim Debuggen. Ansonsten gibt es das Ganze noch in verschiedenen Varianten. Also man kann irgendwie hingehen und sich, falls man irgendwie mit dem Default-Theme nicht ganz so zufrieden ist, sagen, ja, man macht daraus dasselbe nur noch mal in hübsch. Kann das eben themen und ja, das war's im Prinzip auch schon von meiner Seite. Wie gesagt, das ganze Ding ist Open Source, gibt's auf GitHub unter AliceLG. Da gibt es auch den entsprechenden Birdwatcher dazu. Kann man relativ problemarm installieren. aber ja, also wenn ihr Fragen habt oder so, bin ich auch im IRC-Channel Birdseye, so hieß das ganze Ding mal ganz früher, auf Freenode unterwegs. Und ja, ansonsten danke ich euch allen für eure Aufmerksamkeit. War ich zu schnell?
Und nee, alles super. Genau in der Zeit. Und wir danken dir für den Talk.
Ja, danke schön.
So, und genau, der nächste steht schon auf. Hanno erzählt uns was zu MIME-Types, Apache und XSS. So, ja, warte, ich übernehme mal das. So, dann, du bist soweit?
Ja, ich hatte es auch auf Englisch angekündigt. Is anyone here wants to hear it in English or should I do it in German? Also wenn niemand widerspricht, mache ich es auf Deutsch.
Heute wechseln alle auf Deutsch. Gut, dann auch hier ein Willkommensapplaus. Achso, erstmal gucken wir, dass die Technik läuft. So. So. Hier ist noch nichts. Es blinkt.
Ja.
Gut, das Wort gibt auch Zeichen. Dann geht's los mit einem kleinen Applaus.
ja, hallo. Ich wollte ein bisschen was über Websicherheitslücken reden und eine Sache, wo ich irgendwie vor einer Weile angefangen habe reinzugucken. Und je mehr ich reingeguckt habe, desto seltsamer sah das alles aus. Und das fing an, dass ich einen Blogpost gelesen habe von einer schwedischen Security-Firma, die eine Cross-Site-Scripting-Lücke in ACME-Implementierungen gefunden hatten. ACME, falls ihr es nicht wisst, ist dieses Protokoll, was Let's Encrypt verwendet, um festzustellen, dass die Domain euch gehört, für die ihr ein Zertifikat haben wollt. Und was da passiert ist, dieses ACME hat eine Methode, um den eine Domain zu validieren, da wird von einer definierten URL eine Datei runtergeladen, die einen Hash als Dateinamen hat, das ist halt so ein Token und was zurückkommt ist einmal dieser Token und noch ein anderer Token. Also was man hier sehen kann ist, dass in gewisser Weise, man kann das so implementieren, dass dieser Token reflected wird. Also einfach das zurückgeschickt wird, was man da als Dateinamen angibt. Man kann es auch anders implementieren, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Und was diese Leute, die diesen Blogpost geschrieben haben, halt rausgefunden haben, ist, dass das kann zu Cross-Site-Scripting führen, weil natürlich kann ich da HTML reinschreiben und dann kommt das HTML zurück. Und wenn der Browser das dann auch als HTML interpretiert, dann kann ich da natürlich JavaScript-Code auch einfügen. Eigentlich eine klassische Reflected Cross-Site Scripting, aber das Problem ist natürlich, dass es so eine API, wo normalerweise sollte das als Text zurückkommen und nicht als HTML vom Dateityp her. Und dann stand in diesem Blogpost, however, there's an old mod to Apache called Magic MIME that tries to figure out the content type depending on the first bytes of the response. For example, B would lead to content type text HTML. Das fand ich sehr interessant. Erstmal habe ich so gedacht, was? Was macht Apache da? Also, es gibt dieses Apache-Modul Mod My Magic. Es ist ein Modul, um Cross-Site-Scripting-Angriffe zu ermöglichen. Also, naja, zumindest, es klang für mich so, als ich gelesen habe, was es tut. Okay, das ist aus der Doku. This module determines the MIME type of files in the same way the Unix file command works. It looks at the first few bytes of a file. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, also ihr habt da, wenn ihr Apache verwendet, so ein bisschen C-Code, der parst die Dateien, die ihr da so habt, ist ein Fork von File, aber ein Fork von vor über 10 Jahren, ist wahrscheinlich nicht sonderlich gut gemaintained, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe keine Crashes oder Memory Corruptions gefunden, aber ich würde von ausgehen, wenn man genauer guckt, findet man auch welche. Was bedeutet es denn wegen diesen MIME-Types? Und es bedeutet letztendlich, wenn man eine Datei auf dem Server hat, deren Endung nicht über die MIME-Types-Konfigurationsdatei erkannt werden kann, dann versucht dieses Modul, den MIME-Type zu raten anhand des Inhalts. Das bedeutet wiederum, wenn ich eine Web-Applikation habe, bei der ich in irgendeiner Weise Dateien hochladen kann, mit einer Endung, die nicht in dieser MIME-Types drin ist, habe ich ein Cross-Site-Scripting. Weil dann kann ich HTML hochladen, wird nicht anhand der Endung erkannt und dann liefert es dieses Modul halt als HTML aus. Ja, das ist eigentlich nur die Erklärung. Also ich lade irgendwas hoch, was HTML und JavaScript enthält. Der Server rät für mich den MIME-Type, liefert es als HTML aus. Kann man natürlich fragen, okay, das klingt alles ein bisschen blöd und können wir dieses Modul abschalten? Kann man machen, wenn man der Server-Admin ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Shared Hosting ist, kann man es nicht abschalten, weil es gibt keine Möglichkeit, das per Vhost oder für ein Verzeichnis abzuschalten. Und auch nicht über HTTP-Access. Jetzt könnte man sagen, okay, aber dann schalten wir es ab und dann ist alles wieder gut. Wir haben auch noch einen Browser und der Browser kann auch MIME-Types raten. Und zwar, wenn ich eine Datei ohne MIME-Type verschicke und die HTML enthält, dann wird sie auch vom Browser gerendert. Jetzt würden vielleicht einige sagen, die sich so ein bisschen mit Web-Security und Security-Headern beschäftigen. Es gibt ja diesen Header X-Content-Type-Options-No-Sniff, der MIME-Sniffing im Browser abschalten sollte. Was ich denn dabei, habe ich auch gedacht, so, ne? Gib diesen Header und dann ist alles gut, dann macht der Browser da keine komischen Dinge. Stimmt aber nicht. zumindest in Firefox und in Edge hat dieser Header keinen Effekt auf das Sniffen von HTML. Der schaltet nur das Sniffen für JavaScript und CSS-Dateien aus, aber HTML wird weiter gesnifft. Steht auch so in der Spec, also ist standardkonform. In Chrome wird's, ich glaube, in Chrome war es so, dass wird's als Text angezeigt und in Safari versucht das runterzuladen. Also die sniffen beide den Content Type nicht bei HTML, aber in Firefox und in Edge funktioniert's. Jetzt kann man fragen: Okay, was tun wir dagegen? Wenn wir jetzt eine Web-Applikation haben, was könnten wir da machen? Wir könnten ja sagen, wir lassen nur Uploads zu von Dateitypen, die in der etc MIME-Types drin sind. Das ist aber nicht furchtbar praktikabel, weil interessanterweise hat jede Linux-Distribution ihre eigene Version von dieser MIME-Types-Datei, was dann auch so dazu führte, ich hatte dann so Sicherheitslücken-Reporte, wo ich gesagt habe, ja, funktioniert nur, wenn auf Fedora und mit diesem Modul und so. Ist nicht furchtbar praktikabel. Wenn wir Server-Admins sind, könnt ihr auf die Idee kommen, wir schicken einfach für alle Dateien, wo man den MIME-Type nicht erkennen kann, irgendeinen Standard-MIME-Type, der harmlos ist. Zum Beispiel TextPlain oder Application Octet Stream. In Apache gab es mal eine Direktive Default-Type, mit der man das machen konnte, aber die wurde in Apache 2.4 entfernt. Da habe ich mich gefragt, warum? Das wäre jetzt genau die Lösung für das Problem hier. Habe ich die Apache-Entwickler gefragt und die haben mich darauf verwiesen, dass es hier ein Standarddokument gibt. Ein Standard, um Cross-Site-Scripting zu erleichtern. Das sagt, dass sie eigentlich genau das tun sollen, was diese Sicherheitslücken ermöglicht. Und zwar steht hier, ich muss es ein bisschen schnell machen, Server Software Designers should not specify default representation metadata, such as media type, character encoding und so weiter. Also im Grunde machen sie das, was dieser Standard hier sagt, und dieser Standard sagt im Grunde, man darf diese Sicherheitslücken nicht verhindern. Nginx macht das nicht. Also die halten sich nicht an den Standard, die schicken einfach ein Default MIME-Type, was meiner Ansicht nach auch sinnvoll ist. Das war's.
So, dann auch dir vielen Dank. Nochmal ganz kurz die Frage ist mittlerweile, Der Speaker zum Thema Nextcloud und Privacy da? Nope. Zu Medical Cannabis? Auch nicht. Dann kommt jetzt Dabak und der erzählt uns was zum Abhören von Passwörtern. Aber erstmal kämpfen wir wieder kurz mit der Technik. Das geht bestimmt. Famous last words, das geht bestimmt. Okay, das Videoteam sagt auch, es funktioniert. Dann, Moment. Einmal funktioniert hat, war das jetzt auch optimistisch, was zu ändern. Gerade ging das noch, ne? You touched the running system.
Vorher war besser.
Ja, ich glaube, es gibt nichts. Ah. Das.
Ich hole schon mal den Lachter.
Das schneiden wir später alles, ne?
Das schneiden wir alles, ja, natürlich.
Jetzt geht's.
Nee, ist wieder Schnee. Nein.
Alles ist so ein Problem.
Der Freund eines jeden Videotechnikers ist das MacBook.
Ja.
Ah, das sieht besser aus. Da stand Source Detected. Gut. Kriege ich noch einen Daumen hoch vom Videoteam? Sehr gut. Dann los geht's.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe ja schon ein paar Vorträge gehalten, unter anderem auch hier, und meistens geht es um Biometrie und meistens sage ich, ist scheiße, muss was anderes. Und dann dachte ich mir, was ist denn so die Alternative, die man benutzen kann? Und dann ist halt in der Regel immer so, naja, benutzt doch Passwort. Und dann dachte ich mir mal, gucke ich mir mal so ein bisschen an, was kann man denn machen, um auch Passworte abzuhören. Habe mir ein paar Papers durchgelesen dazu, und das ist so die Zusammenfassung. Mit der Aussage, dass auch irgendwie Passworte gar nicht so toll sind, wie man sich schlechthin denkt. Ich fange mal ganz einfach an. Das klassische Post-it an der Tastatur, am Monitor. Hier mit einem sehr schönen Beispiel von vor 3-4 Jahren, glaube ich. Es geht um ein TV-Netzwerk, ein TV5 in Frankreich. Die hatten, also ihre Webseite wurde defaced, und irgendwie 11 Sender, die sie ausgestrahlt haben, hatten irgendwie über mehrere Stunden irgendwie Blackscreen. Und das Problem war dieses Bild da unten. Es gab ein Interview mit einem Angestellten von TV5, und im Hintergrund klebte das Passwort für ihre gesamte IT-Infrastruktur, was auch ein paar vermutlich oder angeblich russischen Hackern aufgefallen ist. Und die haben sich dann irgendwie da mal raufgestürzt, haben das benutzt sozusagen, und dann halt den gerade eben beschriebenen Schaden angerichtet. Ja, das heißt, tut das nicht. Die zweite Einführungsslide dazu sind einfach schlechte Passworte. Ich meine, ihr kennt das alle, irgendwie das beliebteste Passwort ist Gott oder 123456 oder wie auch immer. Ich war gerade im Technikmuseum und habe da irgendwie, da gibt es irgendwie so ausgedruckt, die irgendwie 20 Millionen meistgenutzten Passworte. Und ich glaube, hier muss man auch gar nicht weiter darauf eingehen, wie Passworte aussehen sollten, wisst ihr vermutlich alle. Ja, das waren sozusagen so die zwei Einführungsslides zu, wie man nicht mit Passworten umgehen soll. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, und zwar, wie kann man denn Passworteingabe, wenn denn sichere Passwörter genutzt werden, wie kann man die denn potenziell irgendwie abhören oder mitsniffen? Und das Einfachste sind die sogenannten Keylogger. Auch schon, ich glaube, seit es Keyboards gibt, gibt es irgendwie Keylogger, beziehungsweise spätestens seit es irgendwie Mikroelektronik gibt, um das irgendwie ausreichend klein zu machen und gut zu verstecken. Hier sind so ein paar Beispiele. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe das irgendwie früher auf Arbeit irgendwie auch mal gemacht, irgendwie weil unser Admin irgendwann nur mit einem Admin-Passwort irgendwie Software installieren konnte und das fand ich irgendwie doof, habe ich einfach mal so einen Keylogger reingesteckt, habe mir das Admin-Passwort irgendwie genommen und konnte dann irgendwie selber Software installieren. Es gab auch einen Fall bei der Taz, glaube ich, vor 2 Jahren, wo halt genau das auch passiert ist. Sie haben auch einen Keylogger benutzt oder einer der Mitarbeiter und hat irgendwie dann halt, ich weiß nicht genau, welche Daten er abgesnifft hat, aber das ist halt so der Klassiker. Also man steckt das praktisch zwischen Rechner und Keyboard und kann halt irgendwie alle Eingaben, also sei es Passwort, sei es Inhalt, irgendwie einfach raufschreiben. Dann kommt man irgendwann wieder, zieht den wieder ab und hat dann den Inhalt. Das Problem bei der Taz war genau das, oder wie er aufgeflogen ist, war halt genau das. Irgendwie er ist halt wiedergekommen, um diesen Keylogger irgendwie abzuziehen. Dabei haben sie ihn dann irgendwie erwischt, weil sie vor den Keylogger gesehen haben. Und dann hat er irgendwie das entsprechende Problem gehabt. Deswegen die neueren Versionen, wie hier auch zu sehen, gibt es inzwischen irgendwie auch schon mit Wi-Fi. Das heißt irgendwie, man muss halt nicht wieder zurückkommen und irgendwie den Keylogger irgendwann holen, sondern man steckt ihn halt einfach ein und überträgt praktisch die eingegebenen Daten irgendwie halt gleich weiter, wohin auch immer ins Netz. Eine andere Möglichkeit waren so Funktastaturen, die waren mal für eine Weile lang ganz weit verbreitet, irgendwie hauptsächlich von Microsoft. Und die haben irgendwie angefangen auf so einer 27 MHz Frequenz. Und da hieß es natürlich, naja, wir verschlüsseln, das ist ja klar, ich meine, es ist halt Wireless-Übertragung, da muss man das ja verschlüsseln wegen der Sicherheit. Und 2 Freunde von mir haben sich das irgendwie damals angeguckt. Und haben irgendwie nach wenigen Stunden Hack irgendwie rausgefunden, dass es gar nicht so doll verschlüsselt ist, sondern eigentlich nur XOR verschlüsselt. Mit einem irgendwie Standard-Key, der glaube ich irgendwie auch noch sehr, sehr kurz war. Haben die passende Hardware dazu geschrieben, Hardware dazu gebastelt, das Kikeri Key. Gab es in 2 Versionen, einfach weil Microsoft irgendwann zwischendrin gesagt hat, 27 Megahertz irgendwie, das ist irgendwie, wurde gehackt, dann machen wir es irgendwie doch mal irgendwie auch 2,4 Gigahertz mit dem gleichen Problematik. Das heißt, man muss dann irgendwie nur die Hardware ein bisschen anpassen. Und hat dann irgendwie halt trotzdem die Keyboard-Eingaben irgendwie mitlesen können und halt irgendwie auch aus einer relativ brauchbaren Entfernung, also zumindest irgendwie so ein Nachbarraum ging da, beziehungsweise wenn man die passenden Antennen hat, irgendwie sicherlich auch noch ein bisschen weiter weg. Eine Weiterentwicklung ist dann aus dem Jahr 2015 von Sami Kamar. Und der hat das irgendwie noch ein bisschen ausgebaut und irgendwie zwar halt ein Device mit lokalen Speicher und irgendwie mit einer GSM-Anbindung. Das heißt irgendwie, du hast es einfach in das Bürogebäude irgendwo hingelegt, irgendwie am besten an Strom angeschlossen. Der hat halt gesnifft und irgendwie die ganzen wichtigen Daten irgendwie halt gleich per GSM irgendwie weitergesendet. Das heißt auch hier wieder so, Funktastaturen sind in der Regel böse. Ich meine, heutzutage gibt es irgendwie auch meistens Bluetooth-Tastaturen, aber auch Bluetooth ist halt irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Da gibt es irgendwie auch genug Angriffsmöglichkeiten auf sowas. Der Klassiker bei Passworteingaben ist halt das direkte Ausspähen, also das über die Schulter gucken sozusagen. Und das ist so ein Fall, wo halt tatsächlich die Biometrie sinnvoller ist als irgendwie Passworteingabe. Also gerade wenn man, keine Ahnung, jetzt U-Bahn fährt, dann gibt es halt überall diese Kameras. Und irgendwie, wenn man halt seinen Finger auf den Sensor legt, kann halt derjenige, der hinter der Kamera sitzt, halt genau gar nichts machen. Anders sieht es aus, wenn man halt irgendwie seinen PIN-Code ins Telefon eintippt. Und das ist halt irgendwie so dieses Beispiel aus Sneakers ist das. So ein 80er-Jahre-Hackerfilm, auch ziemlich cool. Wo es halt einfach darum geht, sich ins Nachbargebäude einzumieten mit einer irgendwie guten Kamera. Dann halt einfach die Kamera auf die Tastatur zu richten und dann muss man halt nur noch warten, bis halt die Person dann das passende oder das Passwort eintippt und ist irgendwie auch schon fertig. Ich habe jetzt irgendwie keine Angaben, irgendwie in welcher Entfernung man das irgendwie sinnvoll machen kann. Allerdings so als mal Abgleich, was zum Beispiel geht, ist der Fall hier drüben mit den Schlüsseln. Das ist irgendwie aus 2008, wo sich ein Professor irgendwie aus in den USA gesagt hat, und wir gucken mal, mit aus welcher Entfernung wir noch Schlüssel nachmachen können. Und das andere Szenario sah folgendermaßen aus. Da gab es irgendwie unten eine Cafeteria. Da hat jemand halt irgendwie seinen Schlüssel auf den Tisch gelegt, wie es halt irgendwie üblich ist. Und er hat sich mit einem 120 mm Zoom-Objektiv, das ist jetzt irgendwie auch nicht groß, das ist irgendwie halt so normale Größe, 60 Meter entfernt auf ein Dach gelegt, hat irgendwie Fotos von diesen Schlüsseln gemacht und konnte aus dem Bild die Schlüssel nachfräsen. Also er hat praktisch die Höhe von den einzelnen Pins aus den Fotos extrahiert, hat irgendwie daraus irgendwie den Schlüssel nachgemacht. Und wenn man aus 60 Meter Entfernung im Submillimeterbereich Schlüssel nachmachen kann, dann kann man sich auch vorstellen, wie gut das irgendwie mit Tastatureingaben, mit irgendwie 1 Zentimeter großen Tastaturen, irgendwie aus welcher Entfernung das noch funktionieren kann. Funktioniert auch nicht nur, wenn man eine direkte Sichtverbindung hat, sondern das Bild da drüben ist leider ein bisschen dunkel. Da hinten, wo die zwei roten Strahlen oder wo dieser eine rote gestrichelte Strahl endet, sitzt halt jemand mit einer Kamera. Und was hiermit gezeigt werden soll, ist irgendwie, dass hier halt über die Reflexion im Toaster, über die Reflexion vom Toaster in der Brille das Telefon sehen können, beziehungsweise halt auf dem Telefon das Eintippen des Passworts mitlauschen können. Das heißt, unter guten Bedingungen muss man halt irgendwie nicht mal direkte Sichtlinie haben, sondern irgendwie kann halt auch über ein oder zwei Spiegelungen halt irgendwie noch ausreichend viel Informationen halten. Und das war auch so ein bisschen so die Idee von einem Paper, was ich mit einem Kollegen zusammengeschrieben habe. Und da haben wir uns gedacht, naja, irgendwie, wir müssen uns jetzt nicht mit unserer eigenen Kamera weit wegstellen, sondern wir versuchen einfach mal die Kamera des Benutzers selber, sprich die Frontkamera von dem Mobiltelefon zu benutzen. Und die Idee war so, wo guckt denn diese Kamera denn die ganze Zeit hin, wenn man tippt? Das hier mein sehr fotogener Kollege. Und da zoomen wir jetzt einfach ein bisschen rein auf das Auge und noch ein bisschen weiter rein auf die Pupille. Und wenn man da auch ein bisschen weiter reinzoomt, dann sieht man das. Sicherlich relativ einfach zu erkennen, das ist die Reflexion des Displays. Und halt dadurch, dass man in der Regel das Telefon so hält, dass man halt das Display sieht, hat man auch automatisch eine gute Reflexion, die halt direkt irgendwie in der Frontkamera endet. Und das ist halt nicht nur das Display selber, sondern was da unten zu sehen ist, ist auch noch der Finger, der halt irgendwie gerade das passende irgendwie Passwort irgendwie eintippt hat. Und wir haben da ein paar Experimente gemacht, haben halt irgendwie mal Bilder aufgenommen, er hat mir irgendwie die Analogbilder geschickt. Ich habe dann irgendwie tatsächlich noch versucht, manuell die Daten zu extrahieren. War halt ziemlich erfolgreich. Also so irgendwie 90% der Versuche war tatsächlich im ersten Versuch die sechsstellige PIN richtig erraten. Die restlichen 10% waren halt irgendwie im zweiten Versuch. Und vielleicht zu den Zahlen. Irgendwie, es war eine 13-Megapixel-Frontkamera, irgendwie zu der Zeitpunkt so das High-End-Modell auf dem Markt, was irgendwie Selfie-Kameras betrifft. Aber inzwischen ist irgendwie 13-Megapixel-Frontkamera irgendwie auch schon fast selbstverständlich. Also zumindest, wenn man sich die passenden Telefone kauft. Bei dieser 13-Megapixel-Kamera und einem normalen Arbeitsabstand irgendwie von diesem Telefon sind wir geendet bei einer Gesamtbreite von 30 Pixeln. Das heißt, bei dieser numerischen Tastatur von 6 Pixeln pro Taste. Und das war, wie gesagt, irgendwie gar kein Problem, das irgendwie manuell zu machen. Im Anschluss daran gab es noch ein zweites Paper von ein paar Chinesen, die das Ganze dann auch nochmal automatisiert haben, die Auswertung bzw. Machine Learning draufgeworfen haben. Und die meinten dann, dass sie bis zu einer Pixelbreite von 3 Pixeln pro Taste halt noch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die Daten auslesen konnten. Und 3 Pixel pro Taste heißt praktisch so die doppelte Anzahl von Tasten. Das heißt, eine alphanumerische Tastatur beziehungsweise eine Buchstabentastatur kann dann halt irgendwie auch locker ausgewertet werden. Man hat tatsächlich relativ häufig, beziehungsweise hatte zu der Zeit relativ häufig Zugriff auf die Kameradaten. Das gab so bei Android so diesen klassischen Fall von der Taschenlampen-App, die LED hinten neben der Kamera benutzt hat. Und wenn man halt irgendwie dieser Taschenlampen-App Berechtigung gegeben hat, hatte die auch automatisch immer gleich Berechtigung für die Kamera auch selber. Also wenn man halt die Berechtigung für die LED angefragt hat, weil das irgendwie so ein Modul war. Das heißt, irgendwie zumindest zu der Zeit war das auch durchaus ein reales Angriffsszenario. Haben sie dann irgendwann abgeschaltet, aber interessanterweise gab es irgendwie auch genug Telefone, die andere Daten in diesem Telefon frei zugänglich gehabt haben, also wenn man halt irgendwo Zugriff auf dieses Telefon hatte. Kommt gleich. Hier geht es erst nochmal auch um die Kamera und eine andere Idee, halt irgendwie nicht so direkt die Tastatur auszulesen, sondern über die Bewegung des Telefons die Passworteingabe zu rekonstruieren. Dafür reicht dann irgendwie auch eine Kamera, die halt weniger Auflösung hat. Und was hier passiert ist, Je nachdem, also wenn man das Telefon in der Hand hat und jetzt sagen wir eine 1 drückt, wird sich das Telefon immer so ein bisschen nach irgendwie links oben neigen. Bei einer 9 halt irgendwie nach rechts unten. Und sie haben halt die Kamerabilder ausgewertet. Und je nachdem, in welche Richtung sich jetzt irgendwie gerade das Bild, was sie aufgenommen haben, irgendwie verschoben hat, haben sie angenommen, welche Taste gerade gedrückt wurde. Und hatten auch erstaunlich gute Ergebnisse. Eine 4-Digit-PIN haben sie in 50% der Fälle irgendwie nach 5 Versuchen irgendwie rausgefunden. Das heißt, irgendwie ist jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht. Und da ging es tatsächlich um ein Nexus S bzw. ein Galaxy S3, also halt richtig alte Telefone, wo auch irgendwie so diese Kamera irgendwie noch schlecht war. Eine andere Idee, wo ich gerade schon anfangen wollte, ist die Sensordaten selber, also sowas wie Beschleunigungssensor, Accelerometer, Gyroskop, Orientation-Sensor. Das sind halt irgendwie inzwischen in vielen Telefonen auch Chips, die halt sehr, sehr hohe Auflösung haben und die halt irgendwie auch deswegen sehr gut geeignet sind, halt irgendwie Bewegungen vom Telefon auszulesen. Und das ist halt ein ähnliches im Prinzip wie gerade eben, dass sie halt irgendwie auch durch den Tastendruck irgendwie auf eine Zahl von der PIN-Eingabe, das Telefon wurde geneigt und aus den Beschleunigungswerten haben sie dann irgendwie halt zurückgerechnet, welche Taste gerade gedrückt wurde. Und hier gab es irgendwie so Erkennungsraten so bis zu 88% irgendwie im ersten Versuch, was ich auch echt erstaunlich fand. Eine andere sehr lustige Idee, Tastatureingaben mitzusniffen mit den Bewegungsmeldern oder mit den Bewegungssensoren, ist über die Vibration. Was hier die Idee hinter war, ist, man hat ja irgendwie oft sein Telefon irgendwie neben der Tastatur zu liegen, die man benutzt. Und als ich dieses Paper gelesen habe, habe ich irgendwie mal so rumgeguckt, wo liegt denn mein Telefon gerade? Es lag halt tatsächlich genauso irgendwie an der Stelle, wo auch dieses Telefon liegt. Und was sie halt ausnutzen, ist, die Vibration wird halt von der Tastatur, wenn man tippt, über den Tisch weitergeleitet auf das Telefon und die Sensordaten sind halt so, oder die Sensoren sind halt irgendwie so fein, dass sie halt tatsächlich diese Vibration aufnehmen können und irgendwie über Laufzeiten über halt die Ausschläge konnten sie irgendwie auch Rückschlüsse ziehen, was da jetzt gerade eingetippt wurde. Nicht ganz so erfolgreich wie bei dem anderen Fall, aber sie hat eine Erkennungsrate von 25% für den Einzelbuchstaben und halt bei Buchstaben 25% ist halt irgendwie tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Dann so eine bisschen lustige Folie zwischendrin, also geht halt irgendwie Gyroskope, Bewegungsdaten und da gibt es ja inzwischen auch genug Leute, die sich sowas irgendwie freiwillig ans Handgelenk irgendwie machen. Das Problem ist, wenn man halt auf diese Devices Zugriff hat, hat man auch irgendwie direkten Zugriff auf die Bewegung der Hände, im Zweifel auch der Finger. Das heißt, man kann irgendwie dann auch mit dem Auswerten dieser Fitbits irgendwie relativ gut auf Passworteingaben Rückschlüsse ziehen. Ein bisschen älter ist irgendwie der Fall oder das Projekt von Andrea Barisani, irgendwie ein guter Freund von mir. Die haben sich überlegt, naja, was schwingt denn da noch irgendwie alles so, wenn man irgendwie Passworte auf dem Keyboard eintippt bei Notebooks und haben sich gedacht, naja, das Display irgendwie schwankt natürlich auch immer. Haben diese Schwankungen mit einem ganz normalen Laserscanner, also so eine Laserdiode, die halt irgendwie auf den Deckel leuchtet, die Reflexion aufgenommen und mit Interferenz rausgefunden, irgendwie, wie das da drinne schwingt. Und halt irgendwie dann daraus Rückschlüsse gezogen, was denn gerade für eine Taste gedrückt wurde. Und waren tatsächlich relativ gute Ergebnisse. Es gab jetzt irgendwie keine Prozentwerte. Allerdings, was ich erstaunlich fand, ist halt die Entfernung, mit der sie da gearbeitet haben. Also irgendwie aus 30 Metern hat das irgendwie noch relativ gut funktioniert. Und ich meine, ihr könnt hier oben kurz sehen, so die 1 sieht ähnlich aus, die 2 und die 3 sehen halt irgendwie schon anders aus. Jetzt wirklich nur so ganz grobe Beispiele, aber so die Ergebnisse waren auch relativ gut. Was war das? Ähnliches Phänomen. Sie haben, also hier geht es darum, ein Pad, also ein iPad, was auch immer, abzuhören, und zwar mit, also was auf dem Tisch steht. Sie haben halt zwei 1080p Camcorder mit irgendwie Zoom-Objektiv genommen, haben es irgendwie in 2 Meter Entfernung gestellt, und dieses Tablet verformt sich tatsächlich je nachdem, wo man halt irgendwie gerade hintippt. Und diese Verformung kann halt irgendwie durch dann Unschärfe rausgerechnet werden, wo auf dem Display gerade irgendwie raufgetippt wurde. Und die hatten eine Erkennungsrate von 36% für Single Keys. Bei Tasten, die sich am Rand befinden, wo es irgendwie generell ein bisschen besser ist, haben sie Wahrscheinlichkeiten der Erkennung von bis zu 70% erreicht. Eine andere Idee ist, das umliegende Feld zu benutzen. Das andere Szenario hier ist, man hat einen Wireless-Router irgendwo im Zimmer zu stehen und kommt halt mit seinem Sniff-Gerät, was in dem Fall halt ein ganz normales Notebook ist, was halt irgendwie Zugriff auf die Signalstärke der Wireless-Karte hat, zwischen dem Access-Point, also die Hände mit der Tastatur sind zwischen Access-Point und diesem sniffenden Computer und durch die Bewegung der Hände auf der Tastatur konnten sie irgendwie auch rausfinden, was da gerade getippt wird, und das waren halt tatsächlich irgendwie extrem gute Erkennungsraten, sowas wie 97% fand ich irgendwie echt erstaunlich. Und das, glaube ich, die letzte Folie auch schon sind Tastaturgeräusche, also irgendwie ist halt auch mehr oder weniger nur Schwingung, aber ist ja so, dass halt die Tasten, wenn man sie drückt, halt irgendwie auch klingen. Für den Menschen klingt das natürlich irgendwie alles gleich, aber wenn man das irgendwie ein bisschen auffächert, beziehungsweise da ein bisschen reinzoomt in der Zeit, dann sehen die halt auch alle ein bisschen anders aus. Was ich hier erstaunlich fand, ist, dass das die Bandbreite, die man dazu braucht, um halt irgendwie diese Tasten mitzuschneiden oder die Tastaturtöne mitzuschneiden, halt so gering ist, dass es tatsächlich über eine normale Telefonleitung irgendwie funktioniert. Das heißt, so das Angriffsszenario ist, du rufst bei deinem Admin an und irgendwie sagst, hier, ich kann gerade irgendwie mich nicht einloggen, log dich doch mal für mich ein. Man snifft halt irgendwie mit, was er tippt, und kann halt irgendwie aus den Geräuschen das Passwort rekonstruieren. Die einzige Bedingung, dass es halbwegs gut funktioniert, ist, dass du halt die Tastatur, beziehungsweise zumindest den Tastaturtyp irgendwie wissen musst, idealerweise, um halt gute Ergebnisse zu erreichen, halt tatsächlich irgendwie einmal kurz an der Tastatur sitzen und irgendwie alle Tasten 10-mal drücken, das irgendwie einmal mitschneiden, dann wirft man da Maschinenlearning irgendwie rauf. Und tatsächlich waren sie bei sowas wie 90% Erkennungsrate und meinten irgendwie auch, man kann das irgendwie auch in der Entfernung noch beliebig erweitern, also irgendwie so aus 15 Meter, wenn man eine gute Parabolantenne irgendwie hat, dann gab es da irgendwie, auch relativ gute Ergebnisse. Das war's auch schon. Vielen herzlichen Dank.
Also, was ich gelernt habe, ist, dass die bei NCIS, wenn die immer weiter reinzoomen, gar nicht so faken, ja. Das funktioniert wirklich.
Also, wenn die Auflösung groß genug ist, ja.
Wenn die Auflösung groß genug ist, okay. Ja, okay, die haben ja immer nur so Bilder von shitty Überwachungskameras. Gut, für die Leute im Recording und am Stream, das war's für euch. Hier gibt es noch einen weiteren, der wird aber nicht recorded. Daher sage ich schon mal an alle, die uns hier nicht live dabei sind, vielleicht sieht man sich beim Kongress, und sonst sieht man sich wieder im nächsten Jahr.